Der Trillion-Podcast mit Themen rund um Marke, Kultur und Organisation.
Hallo und herzlich willkommen zum Trillion-Podcast. Heute im Interview ein Kollege von mir, Henrik da Rosa, und mit ihm spreche ich über Hidden Champions in Zeiten des Fach- und Arbeitskräftemangels. Hallo Henrik, schön, dass du bei uns bist. Vielleicht magst du dich unseren Hörern erst einmal vorstellen.
Ja, sehr gerne. Henrik da Rosa, Organisations- und Strategieberater bei der Trillion. Relativ neu bei der Trillion, aber relativ lange im Geschäft, was das Thema Strategie angeht, nämlich seit fast 3 Jahrzehnten, berate ich vorwiegend Familienunternehmen, tatsächlich genauso wie es bei der Trillion gang und gäbe ist.
Unter diesen Familienunternehmen sind viele Hidden Champions und diese heimlichen Marktführer, teilweise heimlichen Weltmarktführer, die haben alle ein großes Thema Fach- und Arbeitskräftemangel. Ja, was genau versteht man denn unter einem Hidden Champion?
Ja, ein bisschen hast du schon vorweggenommen. Also Hidden Champions besetzen eine Nische oftmals. Und diese Nische ist so speziell, dass sie für große Konzerne unattraktiv ist, weil da auch viel Innovation nötig wäre. Das heißt also, wir reden nicht ausschließlich, aber vielfach über B2B-Unternehmen. Wir reden über Unternehmen, die mindestens in den Top 3 sind in ihrer Region, also für uns in Europa, häufig aber sogar Top 3 in der Welt sind. Und es sind zum Teil Unternehmen, die in ihrer Branche tatsächlich kaum zu ersetzen wären. Also wenn wir über Automation nachdenken, über Robotik zum Beispiel, wenn die Firma KUKA morgen nicht mehr existieren würde, hätten viele Kunden tatsächlich ein ganz gravierendes Problem, weil diese Nische, die die Firma besetzt hat, die ist so klein, dass da nicht weitere Anbieter auf den Bäumen wachsen. Und das wäre tatsächlich ein großes Problem dann für deren Kunden. Aus unserem Beritt dürfte man da zum Beispiel die Firma Paul Köster nennen. Sondermaschinenbau, auch da derselbe Fall. Wenn diese Firma morgen nicht mehr existieren würde, dann hätten viele Kunden aus dem Automotive-Bereich, aber auch aus dem Bereich Holzfassadenbau, Holztürenbau, Holzfensterbau, tatsächlich Schwierigkeiten, ihre Fabrikation aufrechtzuerhalten oder zu modernisieren.
Über wie viele sprechen wir denn, wenn wir von Hidden Champions sprechen? Wie viele gibt es davon in Deutschland oder vielleicht auch in der Dachregion oder auch weltweit?
Ja, Deutschland ist tatsächlich gesegnet mit sehr vielen Hidden Champions. Also wir sprechen von ungefähr 1600 in Deutschland. Das sind also meistens inhabergeführte Unternehmen, Familienunternehmen. Auch das ist ja schon gefallen. Wenn wir dann in den Dachraum gehen, also Österreich und die Schweiz mit einbeziehen, die sind jeweils mit 170 und 100 oder 180 sogenannten Hidden Champions vertreten. Das heißt also, dass wir in Europa auf roundabout 1850 Hidden Champions kommen. Und wenn wir das Ganze dann global betrachten, da reden wir aktuell ungefähr über 3400 Hidden Champions. Das heißt also, dass wir hier in Deutschland und wenn wir Schweiz und Österreich einrechnen, ja über die Hälfte dieser Unternehmen tatsächlich stellen. Und das ist umso bemerkenswerter, als dass diese Unternehmen meistens halt nicht in den Ballungszentren angesiedelt sind. Also Rhein-Main-Schiene zum Beispiel, Frankfurt, Hamburg, Berlin wären da in Deutschland mögliche Kandidaten, sondern die sitzen abseits der Ballungszentren häufig, im Allgäu, im Sauerland natürlich, wo viele unserer Kunden ansässig sind, und auf der Schwäbischen Alb.
Ja, und dieses Phänomen Hidden Champions, das ist ja nichts Neues, gibt es im Grunde genommen schon
seit den 80ern, genau. Also das ist ein Begriff, den Professor Simon entwickelt hat in den 80er Jahren, das heißt also schon knapp 40 Jahre, ist dies ein Begriff. Und ja, das ist ja sowas wie der Adelsschlag für diese Familienunternehmen, die seinerzeit und heute als Hidden Champions geführt werden, wobei sich da auch ein bisschen verändert hat. Das heißt also, Professor Simon hatte in den 80er Jahren eine Obergrenze, was den Umsatz angeht, definiert. Die lag seinerzeit bei 1 Milliarde Dollar. Nachdem die Globalisierung danach so richtig Fahrt aufgenommen hat und diese Unternehmen tatsächlich stark internationalisiert haben, stark in den globalen Märkte auch hineingegangen sind, nicht nur vertriebstechnisch, sondern auch zum Teil mit ihrer Produktion, liegt diese Grenze heute bei 5 Milliarden Euro. Denn der ist auch dazugekommen im Zusammenspiel der großen Währungen, also nicht mehr Dollar, sondern Euro. Und somit hat sich da natürlich auch, was die Rahmenbedingungen angeht, für diese Hidden Champions einiges verändert.
Jetzt sprechen wir mal über die aktuellen Herausforderungen, über den Fachkräftemangel, über den Arbeitskräftemangel. Was bedeutet das denn für die Hidden Champions, wenn die weiter als Hidden Champions agieren wollen? Was bringt das für Risiken für die mit sich?
Während Professor Simon Hidden Champions seinerzeit in den 80ern ausschließlich positiv definiert hat, ist es so, dass dieser Begriff des Hidden Champions oder das Dasein als Hidden Champion heutzutage tatsächlich mit einigen Schattenseiten verbunden ist. Und es geht da los, dass Hidden Champions Gefahr laufen, tatsächlich den Anschluss zu verlieren im Kampf um Arbeitskräfte, auch nicht nur Fachkräfte, sondern generell im Kampf darum, Arbeitskräfte zu gewinnen, weil diese Hidden Champions, die leben sehr, sehr stark von Innovation. Das ist auch insofern mal untersucht worden, dass da geguckt wurde, wie viele Patente sind charakteristisch für die Hidden Champions und für Konzerne oder Unternehmen, die nicht unter diese Kategorie fallen. Und da ist tatsächlich festgestellt worden, dass Hidden Champions viel, viel mehr Patente anmelden pro Jahr. Ich habe jetzt die Zahl leider nicht im Kopf, als es andere Unternehmen tun. Das heißt, sie sind abhängig davon, Innovation zu betreiben. Und das erhöht natürlich die Abhängigkeit, junge, nachwachsende Fachkräfte für sich zu gewinnen. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man die großen Namen ins Feld führt, die es in Deutschland natürlich daneben auch gibt, da fällt gerne irgendwie der Name BMW zum Beispiel oder andere Namen aus anderen Branchen wie Siemens, die bekannt sind, in aller Munde sind, seit Generationen eigentlich Household Names sind. Diese haben es natürlich wesentlich einfacher, auch aufgrund ihrer Konzentration in Ballungszentren wie München, Fachkräfte zu gewinnen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass viele unserer Kunden im dünn besiedelten Sauerland sind und dort ihre Stammsitze haben, ist es viel, viel schwieriger, als unbekanntes Unternehmen tatsächlich dort die Leute hinzuziehen. Das heißt, es reicht nicht mehr aus, nur bei der Belegschaft bei den Führungskräften, die jetzt da sind, Identifikation zu schaffen mit dem Unternehmen, mit der eigenen Positionierung, mit der eigenen Vision und der Innovationskraft, die dazu gehört, sondern Hidden Champions müssen tatsächlich aus meiner Sicht aufwachen und dazu beitragen, dass ihr Beitrag in ihrer Branche, in ihrer Nische tatsächlich allgemeiner bekannter wird. Also ja, zugänglich wird für nachwachsende Arbeits- und Führungskräfte. Und dann müssen sie natürlich auch überlegen, wie sie ihr Gesamtpaket ja attraktiver machen können. Also im Sinne eines Employer Brandings natürlich, was die Kommunikation dann bündelt, aber auch im Sinne der Benefits, die sie Fachkräften und Arbeitskräften bieten, weil da ein bisschen mehr nötig ist, vielleicht als es bei BMW, SAP und anderen Unternehmen der Fall ist.
Und was hat sich in dieser Hinsicht getan? Bei den Hidden Champions, ist da Bewegung zu sehen aus deiner Sicht?
Zum Teil ja, zum Teil ja. Wir sehen es auch bei unseren eigenen Kunden. Also wenn man das Beispiel Melitta zum Beispiel heranführt. Melitta Benz hat vor über 100 Jahren den Kaffeefilter erfunden. Mittlerweile steht der Name Melitta aber für viel, viel mehr als nur Sortimente und Produkte, die mit Kaffee zu tun haben. Melitta ist auch kein reines B2B-Unternehmen, sondern Melitta ist auch als Konsumentenmarke mittlerweile bekannt. Melitta hat als Unternehmen diversifiziert in andere Bereiche, in Haushaltsreinigung, in Bewahrung von Lebensmitteln zum Beispiel. Und all das hat dazu geführt, dass Melitta im wahrsten Sinne des Wortes in Deutschland zu einem Household Name geworden ist und eigentlich nicht mehr groß erklären muss, was dieses Familienunternehmen immer noch in Familienhand so attraktiv macht. Weil als Familienunternehmen steht diese Gattung der Unternehmen für eine sehr starke Wertorientierung, für Innovation. Aber in diesem Fall, da gibt es weitere Beispiele neben Melitta, wenn wir Jägermeister nehmen zum Beispiel. Also die haben weltweit einen Siegeszug angetreten und die haben sicherlich nicht so große Mühe, Arbeitskräfte für sich zu gewinnen und Fachkräfte auch für sich zu gewinnen, zumal sie eine klare Positionierung haben. All jene Hidden Champions, die einen sehr geringen Bekanntheitsgrad haben, dann vielleicht auch gerade in einer Lage sind, wo sie diversifizieren müssen, weil sie als Automobillieferanten zum Beispiel bisher vorrangig aktiv waren und jetzt befürchten müssen, mit dem Ende der Verbrenner-Ära, dass auch ihre Ära ein Stück weit endet. Die sind tatsächlich in einer Situation, wo sie an ihrer Bekanntheit arbeiten müssen, eine klare Positionierung entwickeln müssen, eine klare Vision, wie überdauert oder wie überdauern diese Unternehmen diese Generation und die nächste Generation. Und das sind schon einige Punkte, die ich genannt habe, wobei wir diesen Unternehmen helfen, ähnlich wie wir es bei Melitta bisher tun konnten.
Wenn man sich mal anschaut, was diese Hidden Champions für Optionen an der Hand haben, wie können sie unter den Bedingungen, die sie haben, ihre Leistungs- und ihre Innovationsfähigkeit sichern? Was sind da so die Rezepte?
Also unserer Überzeugung nach sollte man tatsächlich im Inneren erstmal anfangen. Das heißt, sollte ein Employee-Impact tatsächlich da sein, wo alle Arbeitnehmer, insbesondere die Führungskräfte und die zweite Führungsebene, Klarheit darüber haben, über die Strategie des Unternehmens. Weil das gibt psychologisch gerade diesen Fachkräften und auch denjenigen, die erst zum Unternehmen stoßen sollen oder gewonnen werden sollen, ein hohes Maß an psychologischer Sicherheit. Wenn eine Klarheit darüber besteht, was die Vision des Unternehmens ist, wohin es strategisch geht, um den Fortbestand dann auch nachhaltig zu sichern, gibt es Daten, die belegen, dass die Produktivität steigt mit dieser psychologischen Sicherheit, die im Hintergrund steht, dass die Mitarbeiter, auch die Führungskräfte, stärker gebunden werden, also nicht so leicht in Zeiten des Arbeits- und Fachkräftemangels abgeworben werden können, was ja auch wichtig ist. Das heißt, man baut da eine Barriere auf. Und auch das ist durch vielerlei Messungen schon belegt worden. Die Motivation dieser Menschen, die steigt. Und wenn ich diese Basis im Inneren des Unternehmens habe, dann kann ich auch einen Impact erzielen auf potenzielle Kunden, weil ich habe eine gute Grundlage, meine Marketingstrategie aufzubauen, wenn ich eine klar definierte, klar positionierte Marke habe. Ich habe beste Voraussetzungen, dann auch mit geringen Mitteln da eine Awareness zu erzielen, weil ich schnell wiedererkannt werde aufgrund meiner klaren Position. Und ich kann das glaubhaft widerspiegeln, was das Unternehmen bisher stark gemacht hat, weil das ist das, wo wir als erstes drauf schauen. Das heißt, wir kommen nicht von außen und stülpen da irgendwas drüber, was nicht vorhanden ist, sondern wir bauen auf die Stärken der Unternehmen, die wir über Research, über unsere Workshops dann rausmeißeln, quasi aus den Gesprächen und aus der Vorbereitung mit diesen Unternehmen und können dann halt auch nicht nur im Sinne eines Employee Impacts, sondern auch im Sinne eines Customer Impacts die Marke aufladen. Am Ende dieses Prozesses steht auch ein Cultural Impact. Das heißt also, wir entwickeln eine Kultur mit unseren Kunden zusammen, die dazu beiträgt, dass die Werte weiter bestehen, die die Unternehmen bislang getragen haben, dass sie klar verständlich sind. Und dass sie die Kultur prägen, das Miteinander prägen. Auch das strahlt dann wieder zurück darauf, dass die Leute dann gerne da sind, sich identifizieren mit den Unternehmen und gerne bleiben. Und das strahlt natürlich auch auf den Arbeitsmarkt raus, idealerweise. Auch da gilt es dann, die Arbeitgebermarke entsprechend zu definieren, auf Basis derselben Vision, auf Basis derselben Werte. Und wenn man dann einen Strich drunter zieht, ist natürlich ein Maßnahmengeflecht, was wir anstoßen, dann stimmt auch der Financial Impact. Das heißt also, dass diese Unternehmen eine sehr gute Grundlage haben oder wiederfinden, um finanziell gesund weiter Innovation betreiben zu können und weiter zu wachsen.
Vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Unser Podcast hat Sie inspiriert? Dann schreiben Sie uns oder lernen Sie uns persönlich kennen. Auf unserer Website trillion.com finden Sie alle Kontaktdaten. Bleiben Sie gesund, alles Gute und bis zum nächsten Mal.